Stubengespräche. Wissenschaft aus dem Bartelhaus. Aus der Feichtinger Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Ettenbach in Almdach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stummgespräche Wissenschaft. Heute schon leider der letzte Teil fürs heurige Jahr. Unser besonderer Gast ist die Frau Dr. Petra Sommerskuttner, ihres Zeichens unter anderem Verhaltensbiologin, sage ich einmal. Warum unter anderem, das werden wir im Gespräch herausfinden. Herzlich begrüßen möchte ich auch alle Gäste, die da in die Bartelstumm gekommen sind, zum Zuhören und zum Mitreden. Und natürlich in Egon, der mit mir, Havinger Joachim, durchs Gespräch führt. Und Egon, quasi gibt dir das Wort, dass du mit der Petra startest.
Ja, danke, Jochi. Ja, auch ein Hallo an alle, die jetzt zuhören oder es sich dann herunterladen, um sich's anzuhören. Und ein großes Hallo an die Petra Sommerskuttner, für die wir diesen späten Termin gewählt haben, weil sie ja lange Zeit in Galapagos geweilt hätte.
Wir fangen schon gut an.
Na, das macht ja nichts, deswegen sind wir heuer in die Vergnügen von 6 Wissenschaftsgesprächen gekommen und nicht nur 5, so wie wir das voriges Jahr gehabt haben. Ja, was ist denn passiert?
Das schöne Konjunktiv im Deutschen, hätten werden sollen, oder wie war das? Also ja, ich hätte auf Galapagos sein sollen von Jänner bis Ostern. Habe mich dann sehr spontan dagegen entscheiden müssen, weil wir ein sehr, sehr komplexes Projekt führen und einfach zu viele Komponenten auf einmal zusammengekommen sind. Und schlussendlich habe ich mein Masterteam alleine hingeschickt und die das erledigen lassen. Und ich habe nur im Hintergrund die ganze Bürokratie quasi erledigt. Ist natürlich sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil das Feld ist das Schönste an unserer Arbeit. Aber ich habe sehr viele verschiedene Feldzeiten im Jahr. Also ich bin auf Galapagos tätig, ich bin in Südafrika tätig und in Australien und natürlich auch im schönen Almtal. Und dementsprechend geht nicht immer alles. Aber ich habe eben, also mein Mann Shane McPherson unterstützt mich auch und der hat die Studenten ausgezeichnet, betreut vor Ort. Und da ist es eben um die Betreuung von unseren Sumpfeulen gegangen in einem großen, großen Artenschutzprojekt.
Na gut, dazu kommen wir noch. Ich habe ja immer ganz großes Interesse daran, wo kommst du her? Wie bist du überhaupt dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
Ich bin immer sehr naturaffin gewesen, das kann ich zumindest sagen. Ich komme aus Kärnten, hört man wahrscheinlich, aus dem schönen Rosental. Bin aufgewachsen auf der Holmburg, tatsächlich auf der Burg aufgewachsen. Das heißt, meine Großeltern haben noch oben Wohnung gehabt. Das war ein bisschen unsere Spielwiese als Kinder. Bin die Tochter, die Enkelin vom Stallknecht, also kein blaues Blut, falls das jetzt jemand vermutet.
Also nicht wirklich Burgfräulein.
Obwohl, ich habe mir aufgeschrieben, dass Burgfräulein aus dem Rosental.
Ja, ja, ich so mache ich es meistens, wenn ich auf dem ersten Date bin, aber irgendwann muss man dann doch mit der Wahrheit rausrücken und dann kommt der Stallknecht ins Spiel.
Okay, mit dem Stallgeruch praktisch.
Genau, ja, aber genau das, was mich am glücklichsten macht, also das passt wunderbar. Und meine Eltern sind auch, also die haben sich immer im Artenschutz engagiert, muss ich sagen. Also wir haben immer Nistkästen gebaut, Fledermäuse, für Eulen, für Turmfalken eben auch. Wir haben einen Froschzaum errichtet bei uns zum Beispiel mit der AG Naturschutz in Kärnten und damit bin ich einfach aufgewachsen. Also dieser Artenschutz war immer ein riesiges Thema und das war auch immer so, meine Familie hat alle einen Lieblingsvogel, mehr oder weniger. Bei der Oma war es das Rotkehlchen, beim Opa war es der Zaunkönig und bei meinem Papa ist es der Turmfalke. Also andere lernen Amsel, Drossel, Fink und Star und ich habe eben sehr auf Artniveau von Anfang an. Also das waren so die ersten Worte auch. Und der Turmfalke ist es für mich auch geblieben. Das ist die Herzart.
Das heißt, das ist dein Lieblingsvogel.
Genau. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, du bist quasi das Turmfalkenkind. Weil das war der Lieblingsvogel vom Papa, also
ja,
das Turmfalkenkind.
Ja. Okay. Der ist es geblieben, deswegen ist er auch auf meiner Visitenkarte drauf. Und ja.
Ja, ich zähle jetzt mit Burgfräulein aus dem Rosental, Turmfalkenkind. Schauen wir, ob wir nur ein paar Synonyme zusammenbringen.
Aber wie bist du dann zum Biologiestudium gekommen?
Ja, auf Umwegen. Also ich war immer sehr, ich habe die Biologie immer sehr genossen, ich habe aber auch die Kunst sehr genossen. Ich war auch auf einer Schule mit künstlerischem Schwerpunkt, also am BRG Fichtring, und bin da sehr in diese Kunstschiene reingerutscht und habe mich dann dazu entschlossen, an der Universität für angewandte Kunst auch zu studieren. Das ist Industriedesign geworden, also ein technisches Studium, wo mir das Studium unglaublich gut gefallen hat, aber das Berufsleben als Industriedesigner hat mir eigentlich nicht zugesagt. Und das hat sich im Studium schon rauskristallisiert. Und ich habe dann nach dem ersten Abschnitt umgeschwenkt auf die Biologie. Habe es nie bereut, weder dieser Zwischenweg noch, dass ich eben in die Biologie gegangen bin. Und bin auch draufgekommen, dass dieses Design zum Beispiel etwas ist, was auch in meinem Job nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Also ich arbeite ja mit GPS-Sender hauptsächlich und anderen Sensoren. Und die Gestaltung, wie das ausschaut, dass es aerodynamisch funktioniert auf den Tieren, wie das montiert wird, wie man fallen gestaltet, dass man diese Tiere überhaupt fangen kann. Das ist alles sehr technisch und eben auch ein bisschen künstlerisch im Hinblick auf kreativ. Also es ist schon eine Verbindung da geblieben. Ich war dann auch dazwischen mal Lehrerin, also ich habe ursprünglich Biologie auf Lehramt studiert und dann im Unterrichten auch gemerkt, dass ich zwar sehr gern unterrichte, aber dass ich tiefer in die Materie rein will und das geht halt nur mit der Forschung und habe mich dann dazu entschlossen, ein Doktorat eben zu machen. Und ja, das ist dann dieser Werdegang geworden mit Postdocs in verschiedenen Ländern im Ausland und dann eben zurück hier ins Almtal in dem Fall und jetzt mit der Professur.
Aber das Studium war in Wien?
Studium war in Wien.
Das Lehrerinnen-Dasein war auch in Wien?
War auch in Wien, ja. Okay, ich war am Sacré-Cœur und in der Stubenbastei.
Ah, okay. Ja. So eine besondere Schulen in Wien.
Ja, die durchaus.
Die allgemein bekannt sind.
Also aufwachsen in Kärnten, studieren in Wien, arbeiten jetzt in Almtal, Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, glaube ich, Vizepräsidentin? Nein, sagt man so nicht.
Vizedirektorin,
okay. Und forschen auf der ganzen Welt.
Ja, okay. Genau. Das wird hinkommen.
Dazu kommen wir noch im Detail.
Ja, also kurz gesagt, eine coole Frau mit einem geilen Job. Ja. Na cool, sage ich auch, weil zu unserem Vorgespräch ist mit dem Motorrad gekommen. Also, und Paragleiten tust du auch, glaube ich. Ja, also.
Und Fassadenklettern und Baumklettern und ja, aber das
ist. Ja, ich will immer hoch raus.
Jetzt bist du nach Wien ins Studieren gekommen. Von der Hollenburg ist das ein ziemlicher Wechsel, weil die liegt doch wunderhübsch und so richtig Burg oben auf dem Berg. Und Wien zwar auch viel Gemäuer, aber wenig Berg und sehr viel Gemäuer. Wie war das dann in Wien?
Schwer. Es war wirklich schwer für mich am Anfang. Sehr, sehr schwer. Ich habe mich mit Wien wohl angefreundet über die Jahre. Ich meine, es ist eine kulturell extrem spannende Stadt. Und wenn man wiederum kunstaffin ist, dann tut sich natürlich sehr, sehr viel in Wien. Also ich habe schon die positiven Seiten gesehen. Was mich dann schon überrascht hat, war eigentlich, wie ich dann die Möglichkeit gehabt habe, wieder ins Land zu ziehen. Also eben hier ins Almtal. Bin ich so schnell wieder in dieses Landleben reingefallen. Wir haben eine Farm, eine kleine, mit Schafen und Hühnern. Und ich genieße das so sehr. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, wundere ich mich eigentlich, dass ich es in Wien so gut, so lange ausgehalten habe. Also ich tue mir wirklich schwer mit dem Stadtleben. Bin ein echtes Landei und stehe dazu.
Aber da gab es ja etwas, was es ein bisschen leichter gemacht hat, weil dein Lieblingsvogel, für den du ja einen guten Blick hast, ist dir in Wien auch untergekommen.
Der ist mir in Wien auch untergekommen. Ja, wir sagen immer, Wien ist die Hauptstadt der Turmfalken. Stimmt auch so, dass es die höchste dokumentierte Brutpaardichte in Wien ist, weltweit. Und das hat mit der Gebäudestruktur zu tun, also diese alten Gründerzeithäuser, Ringstraße und so weiter, diese Fassadenstrukturen, die sind ideale Nistplätze für die Turmfalken. Sie sind wirklich überall, also wir haben ungefähr 350 bis 400 Brutpaare, die aktiv sind jedes Jahr.
Jetzt muss ich fragen, wieso weißt du das so genau?
Weil ich sie gezählt habe, jeden einzelnen. Ich habe immer gesagt, ich könnte Taxifahrer werden, wenn es nichts wert mit der Wissenschaft, ich kenne jede Straße und ich weiß die Hausnummern, wo meine Falken brüten. Und wann immer mir jemand sagt, er wohnt in dem Kretzel oder in anderen Kretzel, kann ich sagen, ja, dort auf der Hausnummer 8 sitzt der Turmfalke. Also es ist eine Leidenschaft mit den Falken und sie waren eben überall, das ist mir von Anfang an aufgefallen. Man hört sie, sie sind ja sehr lautfreudig, dieses Kikiki, was sie haben, das Rufen momentan auch ganz extrem, da im Almtal hört man sie wieder. Das kann man fast nicht ignorieren, wenn man sich für Greifvögel interessiert. Und deswegen war das dann schon nebenbei, dass ich immer mitgeschrieben habe, wo sie eben sind, die Falken. Und wie es dann die Frage gekommen ist, ein Doktorat, worüber könnte man das machen? waren es dann die Turmfalken in Wien. Aus vielen Gründen. Das eine ist halt wirklich die Liebe zum Falken und das andere war auch, dass die Stadtökologie ein sehr Nischenforschungsgebiet ist. Es arbeiten nicht viele in der Stadt am Wildtier. Ich finde es unglaublich wichtig, weil das eigentlich der einzige Berührungspunkt ist für die breite Masse an Menschen jetzt, wo man noch mit der Natur in Verbindung kommen kann. Und deswegen habe ich das dann eigentlich auch als mein Forschungsfeld ein bisschen auserkoren. Und das hat sich eigentlich ganz gut ergeben. Also es ist, bin Expertin in dem Gebiet geworden, darf im weltweit in diesem Gebiet arbeiten, weil das einfach wirklich etwas ist, was nicht viele machen und wo ich sehr viel zum wissenschaftlichen Wissen auch beitragen habe können.
Das ist jetzt schon eine Zeit her mit dem Turmfalkenprojekt. Das war 2010. Bist du da immer noch engagiert? Läuft das noch?
Ja, also 2010 habe ich damals begonnen. Das war der erste Aufruf, die Nestersuche in Wien. Auch zu Ostern hat genau gepasst mit der Eiersuche. Und da haben wir dann ein großes Citizen Science Projekt gestartet, also Bürgerwissenschaften. Das heißt, wir haben die breite Bevölkerung gefragt, wo sind Turmfalken? Kennt sie uns Nistplätze nennen? Kennt sie uns die Adressen quasi auch verraten und vielleicht sogar Zugang geben zu diesen Nistplätzen? Und dann ist es ein sehr großes Beringungsprojekt einfach auch geworden, also wo es eben um diese individuellen Geschichten der Turmfalken geht. Wir beringen sie als Junge im Nest und dann eben dokumentieren wir das ganze Leben von ihnen, mittlerweile eben auch mit der Besenderung, dass wir wissen, wo sie hinziehen. Und das rennt jetzt seit 2010. Dazwischen habe ich es ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich eben selber im Ausland war. Ich habe aber immer sehr kompetente Studierende gehabt, die in Wien das Projekt weitergeführt haben. Habe Unterstützung gehabt vom Naturhistorischen Museum in Wien mit Anita Gammauf damals noch, die damalige Leiterin von der Vogelsammlung, die in meiner Abwesenheit das eben einfach ein bisschen weiter betreut hat. Anita ist leider 2018 verstorben und dann ist es wieder komplett zurück auf mich gefallen, hat sich dann eigentlich zeitlich ganz okay ergeben, weil es genau die Zeit war, wo ich dann eben 2 Jahre später wieder zurück nach Österreich gekommen bin und hast das wieder aufgreifen habe können.
Hast du es im Naturhistorischen Museum, gibt es da keine direkte Nachfolge?
Es gibt schon eine direkte Nachfolge, ist aber in einem anderen Forschungsfeld, was auch okay ist, was ganz normal ist. Also Sven Renner, der jetzt die Vogelsammlung hat, unterstützt mich nach wie vor. Also das hat sich nicht geändert. Er ist nur selbst kein Greifvogelexperte und wäre jetzt nicht derjenige, der mit den Studierenden mit der Feuerwehr durch die Gegend fährt und die Nester.
Feuerwehr?
Ja, hoch hinaus, die Drehleiter, die hilft mir sehr. Weil wie ich meine ersten Anträge gestellt habe zum Fassadenklettern auf der Ringstraße, war es ja oft ein Nein. Was ich verstehe, das sind sehr wertvolle Gebäude und da ist die Feuerwehr ein bisschen besser, weil da kann ich mit der Drehleiter hin, ist auch angenehmer, schneller und ja, mit der Feuerwehr zusammenzuarbeiten ist eigentlich eine der großen Freuden im Projekt auch.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat zu der Zeit gerade ein Fassadenkletterer aus dem Kunsthistorischen Museum ein Salzfass geklaut. Ja. Also da glaube ich, dass das mit dem Fassadenklettern gewisse Probleme gemacht hat.
Ja, absolut, ja. Und über die Fassade kann man ja wirklich auch leicht einsteigen. Also von dem her ist das schon verständlich, dass sie da nicht so die größte Freude haben.
Und die Feuerwehr hilft dir dann da zu den Nestern zu kommen?
Die Feuerwehr hilft mir, zu den Nestern zu kommen, ja. Ich habe einfach durch einen Zufall Häupl, Bürgermeister Häupl, kennengelernt und ihn auf das Projekt angesprochen, habe ihm erklärt, wer ich bin, was ich tue und ob er sich vorstellen könnte, das zu unterstützen, weil eben Hauptstadt der Turmfalken und er war total begeistert. Er hat ja auch ursprünglich Zoologie studiert und hat mir dann die Zusage eigentlich gemacht, dass er auf die Berufsfeuerwehr in Wien zurückgreifen darf dafür. Und das ist jetzt seit 2010, war damals eine mündliche Vereinbarung und ist einfach immer so wahrgenommen worden. Und jedes Mal, wenn ich anfrage, ist eigentlich große Freude auf beiden Seiten. Also ich glaube, sowohl die Feuerwehr als auch ich freuen uns immer auf die Zusammenarbeit. Ist was anderes für die Feuerwehr und ist eine riesige Hilfe für mich. Also das war sonst so nicht machbar.
Na, das glaube ich, ja. Und es ist einmal nichts zum Retten und Brenner tut auch nichts.
Genau, es geht ohne Druck. Es ist einfach was sehr Positives. Dieser direkte Kontakt zu einem Wildvogel hat man ja sonst nicht. Die jungen Falken sind unglaublich entzückend. Also die haben auch bis jetzt jedes Herz erwärmt und das, glaube ich, passt ganz gut für alle.
Wovon lebt so ein Falke in der Stadt?
Turmfalken sind Mäusefresser. Also 80% der Beute sollten Feldmäuse sein. Also die klassischen Feldmäuse mit den kleinen Ohren und die kleinen Augen, tagaktive Mäuse. Allerdings in der Stadt gibt es die wenig, Felder haben wir keine. Das heißt, sie müssen umschwenken. Sie schwanken um auf nachtaktive Mäuse und Hausmäuse. Deswegen habe ich die Größe von Augen und Ohren angesprochen, weil das sind die mit den großen Ohren und die großen Augen. Das heißt, sie sind nachtaktiv. Und da kann der Turmfalke halt tagsüber dann die nicht fangen. Und dann muss er sehr erfinderisch werden, wird auch ein bisschen mehr zum Vogeljäger. So junge Amseln zum Beispiel sind ja oft dann die Beute auch. Sehr viele Insekten und witzigerweise auch, also für mich war es überraschend, die Eidechsen, die sie sehr viel fressen. Also die jagen sehr viel in diese Industriegebiete, Bahnhofgegend, wo wir auch gute Bestände an Eidechsen haben und die holen sie sich dann. So recht ein breites Beutespektrum. Sie sind sehr erfinderisch.
Ja, müssen es wohl sein, wenn so viele leben, die müssen ja fressen und vor allen Dingen dann auch die Jungen versorgen. Da war doch etwas mit dem Kennenlernen der Pärchen und dem Annähern. Das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte bei den Falken.
Das ist eine komplizierte Geschichte und momentan erlebt man sie wieder live im Almtal. Mein Mann hat mir das vor kurzem wieder darauf angesprochen, von wegen, wie lang kopulieren diese Falken, bis sie endlich Eier legen. Also er sogar als Greifvogelforscher hat das angesprochen. Ja, die Turmfalken sind ja sehr speziell. Die brauchen ein paar Wochen, wo sie sehr viel Spaß haben miteinander und das Weibchen wirklich nur in der Nähe vom Nest sitzt, noch nicht auf dem Gelege, sondern nur in der Nähe vom Nest und eigentlich testet, dass das Männchen sie versorgen kann. In der Zeit gibt es sehr viele Kopulationen.
Wer also baut das Nest?
Niemand. Sie können keine Nester bauen. Sie stehlen Nester von anderen.
Ah, okay.
Ja, also vielleicht haben sie deswegen so viel Zeit für andere Dinge. Kann natürlich auch sein, wenn der Hausbau nicht im Thema.
Okay, welche Nester kommen da in Frage?
Das sind, bei uns am Haus sind es Nistkästen, die wir speziell aufgehängt haben für die Falken. Gebäudenischen sind eben auch sehr gut, aber es ist natürlich eine sehr moderne Version. Sonst sind es Felsnischen oder die Nester von Krähenvögeln vor allem. Also Krähen, Elstern, das ist so die passende Größe und die stillt sich der Turmfalke einfach. Also ich kriege oft Anrufe von wegen, die bösen Krähen verscheuchen die schönen Turmfalken und die Tatsache ist umgekehrt, dass der Turmfalke die Krähen verscheucht und einer die Ressource wegnimmt.
Aber ich möchte zurückkommen zu dieser Bärchenfindung.
Die Bärchenfindung, ja, die wie war das
jetzt? Jochis Lieblingsthema.
Ja, das hast du jetzt unterbrochen. Und das ist schon sehr spannend, weil ich wollte ja vorher schon sagen, also die sehr emanzipierten Zuhörerinnen mögen jetzt gut aufpassen, weil das kann man in jeder Diskussion vorbringen und gewinnt. Wenn man das weiß, also bitte nur mit, und das ist wurscht, ob es in Wien ist oder im Almtal.
Das ist überall
die
gleich.
Werbung.
Es ist eine sehr intensive Brautwerbung, wo das Weibchen wirklich nichts tut, außer darauf warten, dass er Nahrung bringt und sich von ihm versorgen lässt. Das heißt, er geht raus jagen und wenn sie ihn dann irgendwo sieht, ruft sie, dann übergibt er die Beute. Meistens wird sie ihm auch mit Copula belohnt. Und dann, wenn sie in Brutkondition ist, also schön fett geworden ist und Eier produzieren kann, dann fängt sie an zum Legen. Und das dauert gute 3 Wochen, bis sie da einmal in diesem Stadium ist. Und bis dorthin ist es extrem laut. Man hört ständig diese Bettelrufe vom Weibchen auch. Also sie benimmt sich auch wie ein Jungvogel in der Zeit. Man hört eben auch diese sehr intensive, schrille, wenn sie kopulieren. Und dann die Eierablage werden sie dann ruhig und sehr geheimnisvoll rund ums Nest, weil da geht es ja nachher darum, dass man die Jungen beschützt natürlich. Es bleibt aber auch so, dass das Männchen, das Weibchen und die Jungen versorgt. Also sie tut in der Zeit, die ersten 3 Wochen von der Pflege von den Jungen noch nichts, sondern sie bleibt nur am Nest, verteidigt das Nest und wartet auf das Männchen, dass er sie versorgt.
Und wenn das Männchen nicht gescheit tut, dann tut es auch wechseln, oder?
Nicht wirklich. Also es ist so, dass wenn das Weibchen nicht gescheit tut, sie fängt dann gar nicht an zu brüten, das ist das eine, genau. Also sie merkt ja schon in dieser Fortphase, deswegen auch so lang, ob er dazu in der Lage ist, dass er sie versorgt mit den Jungen. Und wenn ihm was zustößt, ist es tatsächlich so, dass meistens die Brut verloren geht. Also sie fängt dann schon an, dass sie es alleine versucht, aber da kommen dann halt so Sachen wie Beutegreifer natürlich, wenn keine Verteidigung am Nest ist. Auch ist so, dass junge Vögel können ganz am Anfang die Körpertemperatur noch nicht halten. Also die brauchen jemanden, der sie wärmt oder kühlt, je nachdem wie es ist. Und wenn das wegfällt, ist die Chance sehr gering, dass sie durchkommt, die Brut.
Okay, und sie hat dann nur einen Trick, hast du erzählt, dass die Kinder wirklich glauben, dass sie die Gute ist und nicht er?
Ja, das kommt auch noch dazu, dass er nicht ins Nest darf. Also er ruft, wenn er Beute hat, sie verlässt ganz, ganz kurz das Nest, um die Beute zu holen und dann fliegt sie zum Nest und tut so, als wäre es ihr Werk. Ja. Also ich finde, es ist kein Wunder, dass mir die Turmfalken so ans Herz gewachsen sind.
Es wundert mich auch überhaupt nicht mehr.
Nein. Das ist eine ganz hervorragende Art. Sehr, sehr spannend.
Und das unterstreicht ja das, wie es in Wirklichkeit auch in unserer Gesellschaft ist. Aber über das können wir anders mal diskutieren.
Da bin ich kein Experte dafür.
Wir sind jetzt auf alle Fälle vom Bienensalm da gekommen, Gott sei Dank. Und jetzt ist die Frage, was machst du im Almtal?
Was mache ich im Almtal? Das hat sich damals, also ich war Postdoc in Südafrika. Postdoc, das ist diese Forschungsphase nach dem Doktorat. Das heißt, da versucht man als Wissenschaftlerin Erfahrung zu sammeln mit verschiedenen Instituten, weltweit eben auch Expertise aufzubauen, sich einen Namen quasi zu machen. Und dann, wenn man das ein paar Jahre gespielt hat, schaut man, dass man irgendwo unterkommt, wo es vielleicht eine langjährigere Perspektive dann gibt. Also eine fixe Anstellung, das ist die Idee.
Das heißt, du hast dich dort mit den Turmfalken beschäftigt?
Ich habe mich in Südafrika mit städtischen Greifvögeln beschäftigt. Turmfalken gibt es in dem Sinn nicht in Südafrika. Also okay. Das ist eine Art, die ist eurasisch, das heißt, sie kommt in Europa und in Asien vor. Und in Südafrika habe ich gearbeitet mit den Habichten, genau genommen den Domino-Habicht, also der ist deutlich größer als der Turmfalke und der Taubenjäger, und habe gearbeitet mit dem Wanderfalken, das ist auch deutlich größer und eher Taubenjäger und Stare jagt auch sehr gern von der Größe her. Und dann sind noch dazu kommen die größten Städter, die Kronenadler. Das sind die einzigen Adlerarten, die wirklich in der Stadt vorkommen, unglaublich schöne, große, edle Tiere, sehr starke Tiere, die eben immer wieder in Verruf geraten, weil sie halt manchmal auch eine Katze oder einen Hund erwischen und sich in der Großstadt von Durban angesiedelt haben. Und das war eigentlich so ein großes Projekt, was über die Jahre eben entstanden ist und was wir jetzt nach wie vor auch gemeinsam mit meinem Mann eben betreuen. Also das ist die Feldseite, die wir immer noch in Südafrika haben. Das ist ganz was Einzigartiges. Es gibt sonst nirgends auf der Welt, dass ein Adler in der Großstadt brütet.
Übrigens, dein Mann ist auch da, das wollte ich zuerst schon sagen.
Ja, der ist auch da, der versteckt sich ganz hinten, weil er hat auch unseren zweiten Mitarbeiter, unseren Hund mitgebracht. Genau. Und damit sie sich brav zurückhält und nicht anfängt, da mitzumischen, wenn ich Dinge erzähle, sitzt er ganz hinten und ja,
genau.
Lauscht.
Und wir bemühen uns, dass wir nicht Dialekt reden, dass er, sagen wir, ein bisschen, weil er ist ja aus Neuseeland und mit Dialekt tut er sich schwer. Also hat man es eh schon gemerkt, oder?
Ja, ja, okay. Genau. Also Englisch ist ein bisschen leichter und die Herausforderung, wenn man viel international unterwegs ist, ist natürlich auch so, dass die Liebe dann meistens international fällt. War bei mir nicht anders. Habe ich einen Neuseeländer in Senegal eigentlich konkret damals kennengelernt auf einer Konferenz und mit ihm in Südafrika gearbeitet und ihn dann davon überzeugen können, dass das Almtal ein guter Platz ist, um ein Leben aufzubauen, ein gemeinsames, und so haben wir es dann auch gemacht.
Gut, manche sagen ja, dass Neuseeland und Österreich durchaus Ähnlichkeiten hat, was die Landschaft betrifft.
Ja, ja, das würde ich auch unterschreiben. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Und dass bei uns auf der Farm Schafe worden sind, ist jetzt auch nicht so überraschend. Also er ist ein typischer Neuseeländer, okay, in der Hinsicht, dass er eben auch sehr viel übrig hat für die Landwirtschaft, ja, und eben selber von einer sehr großen Farm ist.
Genau, und nachdem Trieste österreichisch ist, haben wir mehr Zugang auch noch über. Also
ja, das große Meeresbiologische Institut in Wien ist nach wie vor ein Zeugnis davon, dass es das mal gegeben hat, irgendwann in der Vergangenheit.
Na gut, jetzt sind wir in Südafrika gewesen, jetzt schon wieder die Frage, also das war nach dem Studium quasi noch ein Forschungsbeginn, wie ist dann weitergegangen?
Wie ist dann weitergegangen? Dann habe ich eben, also mein Vertrag ist dann dort ausgelaufen, habe mich umgeschaut, was könnte als nächstes gut passen, war sehr weltoffen, bin ich nach wie vor, habe mich auch wirklich umgeschaut weltweit, was es für Möglichkeiten gibt, und ist mir dann eben so eine kleine Werbung für eine Stelle im Almtal in die Hände gefallen. Das war eben, dass damals gerade eine neue Direktorin im Kommen ist, Sonja Kleindorfer, einige von Ihnen haben sie ja schon kennenlernen dürfen, die das Konrad-Lorenz-Forschungsstelle jetzt führt, und mit ihr sind halt auch die Stellenausschreibungen kommen für neue Positionen, und eine davon ist es dann meine geworden. Und mir hat das halt unglaublich gut gefallen, weil die Idee, wenn man ein Forschungsinstitut hat mit einer neuen Leitung, wo was Neues aufgebaut wird, kann man sich natürlich auch als junge Forscherin anders jetzt einbinden. Es ist zwar sehr schön, in etwas zu kommen, was schon funktioniert, aber in etwas, wo gerade Veränderung ist, ist gerade als junge Wissenschaftlerin, habe ich es einfach sehr große Möglichkeit gefunden, dass ich mich da wirklich einbringen kann, mit meinen Interessen auch, mit meiner Expertise, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also mit mir ist dann auch die Greifvogelforschung ins Almtal kommen. Und sie ist sehr gut unterstützt, sowohl vom Department als auch vom Institut. Und ich glaube, wir ergänzen uns da sehr schön. Auch wenn manchmal meine Greifvögel ihre Gänse fressen. Aber,
ja. Das heißt, das bringt dir einen Grenzer und ihr nicht.
Ich glaube, eine Bewunderung hat sie trotzdem.
Okay,
also
okay,
sie ist schon Biologin durch und durch und versteht das Konzept dahinter sehr, sehr gut, okay, natürlich. Aber ja, wenn man dann einen farbberingten Vogel, wo man die ganze Lebensgeschichte kennt, als Beute sieht, ist das halt nicht so ideal. Also da gehen schon manchmal die Emotionen, aber wir sind alle, also wir sind ja Biologen und wir wissen, worum es geht.
Genau, so genau.
Ja. Fressen okay. Und gefressen werden.
Ja, das ist Teil der ganzen Sache, absolut, ja.
Jetzt muss ich aber nur mal fragen, weil ich weiß ja, dass du eine Geschichte mit Falken in Landskron gehabt hast, in Kärnten auf der Burg und da schon in Zusammenarbeit mit der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle.
Nein, das war deutlich früher. Also ich habe, wie ich damals nach Wien gezogen bin, ich habe mal sehr viel, also ich habe immer gearbeitet neben meinem Studium, auch um Berufserfahrung zu sammeln und habe mich halt darum bemüht, dass ich Stellen finde, die auch beruflich interessant sind jetzt für was ich mir halt gedacht habe für die Zukunft. Und da war halt Greifvögel und Eulen immer ein großes Thema und habe mir da halt umgeschaut, wo könnten wir in dem Bereich arbeiten. Und Kärnten, nachdem meine Eltern, meine Schwestern dort leben, war das eigentlich auch die Idee, dass ich dann den Sommer halt immer in Kärnten verbringe. Und der Adlerreder Burg Landskron war da eine Möglichkeit für mich, praktische Arbeit zu sammeln, Erfahrung zu sammeln mit den Greifvögeln. Habe ja auch das Falkner Handwerk lernen dürfen, direkt von Franz Schüttelkopf. Unglaublich viel gelernt im Umgang mit diesen Tieren, also sowohl in diese Vorführungen, die sie machen, sehr viel Hintergrundwissen einfach auch mir aneignen dürfen und dann halt auch das falknerische Handwerk, was ja ganz wichtig ist für die Pflege von den Tieren, dass man sie wieder fit kriegt nach einer Verletzung, dass man sie wieder auswildern kann. Also dieses ganze Handwerk habe ich eigentlich auf Landskron gelernt.
Okay, und bevor es jetzt runtergeht, sage ich es nur mal, du bist auch ausgebildete Falknerin.
Genau, ja.
Also, wenn der mal eine Falknerschau sieht, wo dann die Damen umeinander stehen mit Handschuhen und so, das hast du gemacht.
Das habe ich auch gemacht, genau, ja. Genau,
ja. Wobei das ja auch kontroversiell diskutiert wird.
Ja, es gibt wie bei allem gute und schlechte Beispiele und ich habe mir da sehr genau informiert, bevor ich mich entschieden habe, wo ich da meine Bewerbung hinschicke und habe es auch nie bereut, dass es Landskron geworden ist. Also für mich ist konkret diese Adlerarena eine, die hervorragend geführt wird, wo es wirklich den Tieren sehr, sehr gut geht und wo es so viel geleistet wird, auch für die Auswilderung dann von den Tieren, also wo sehr viele Pfleglinge betreut werden mit sehr gekonnten Menschen, eben die wirklich wissen, was sie tun und da sehr viel Zeit investieren und wo auch dieses Wissensvermitteln was ganz was Wichtiges war. Also ich habe, wann immer wir gesprochen haben miteinander, einfach so viel lernen dürfen. Es war wirklich ein Wahnsinn. Franz ist für mich einer der besten Lehrer, den ich je gehabt habe. Absolut.
Ja, super. Und es ist einfach ein praktisches Handwerk, oder? Weil du arbeitest da quasi nicht theoretisch, sondern...
Genau. Praktisch. Und es ist, ich meine, ich bin, als Wissenschaftlerin ist man natürlich oft sehr theorielastig unterwegs. Und dieser praktische Teil war ganz wichtig, dass ich mir den aneignen kann. Und vor allem, was mir total gefehlt hat vorher, war ein Verständnis von der Jagd als solche. Also jetzt an die Jagd vom Greifvogel auf die Beute. Das braucht auch wieder ganz eine eigene, einfach wie man sich das vorstellt. Und wenn man das lernt und wirklich mit dem Vogel dann auch jagt, versteht man halt viel besser, wie dieser Vogel funktioniert, also was er sich denkt. Und ist jetzt auch ganz wichtig, wenn ich Greifvögel fange, damit ich sie beringen kann und besendern kann, muss ich genau dieser Jagd immer nachstellen in irgendeiner Form und interessant machen, damit er eben in meine Fallen geht. Also dieses Austricksen, dieses Denken wie ein Greifvogel habe ich definitiv nur durch das gekriegt. Also da habe ich vorher überhaupt kein Verständnis dafür gehabt. Ich komme aus einer Familie, wo es eigentlich immer um Pferde gegangen ist und ist auch eine schöne Sache, keine Frage. Aber Jagd war jetzt nicht wirklich auf unserer Agenda und das war etwas, was ich dort gelernt habe dann.
Genau, du hast gesagt, bei den Falken geht es immer um Jagd.
Da geht es immer um Jagd, das sind reine Fleischfresser und keine Aasfresser, sondern eben lebende Beute.
Das ist aber, glaube ich, bei praktisch fast allen Greifvögeln so. Und da gab es ja auch ein Projekt, das dich in die Mongolei geführt hat,
genau,
wo du dich damit auch mit der Jagd beschäftigt hast.
Genau so ist es. Ja, das war immer ein bisschen so ein großes Wunschprojekt. Wir haben Bücher gehabt, wo es um Naturvölker gegangen ist und die habe ich absolut geliebt als Kind schon. Und da waren halt auch die Kasach Eagle Hunters, also die Falkner aus der Mongolei, die mit kasachischer Abstammung sind, drinnen. Und das hat mich immer sehr fasziniert, dass die mit Steinadlern konkret Füchse jagen, manchmal auch Wölfe und wo es vor allem um die Beschaffung von Fellen geht. Also die ganze Kleidung, die richtig warme Kleidung, die man in der Mongolei braucht, ist mit Fuchsfell und da kriegt dann quasi der Steinadler kriegt das Fleisch und der Mensch kriegt das Fell und so ist diese Jagd traditionell seit Jahrtausenden eigentlich geführt.
Okay, jetzt darf ich es nur mal ganz kurz präzisieren für die Zuhörerinnen da draußen und drinnen. Also die Kasachstan Eagle Hunter sind in der Mongolei. Die Tradition kommt aus Kasachstan, aber arbeiten dann in der Mongolei. Und Eagle Hunting heißt nicht, dass die Adler fangen, sondern die Adler fangen die Füchse und dann gibt es einen Benefit für beide quasi.
Genau.
Fleisch für die Menschen und Nein, Fleisch für die Adler und ein Fell für die Menschen. Und du genau. hast dann gesagt, das Fell ist auch in die Schuhe drinnen. Und wenn man die anzieht, dann kriegt man wirklich Schweißfüße.
Wenn sie bei uns da anziehen würdest, ja. Dafür ist es eindeutig zu warm.
Okay.
Also ich habe ein bisschen Kleidung aus der Mongolei und die hängt jetzt wirklich, seit wir dort waren, im Kasten, weil es nie mehr so kalt war im Almdal, okay. dass ich die anziehen hätte können.
Ja. Jetzt hast du Wölfe auch gesagt. Die sind ja mindestens doppelt so groß wie ein Fuchs.
Ja, also Wolf ist ja nicht so traditionell jetzt und wird immer wieder gemacht, wird aber ist eine ganz eigenartige Jagd, wo mehrere Steinadler auf einmal auf einen Wolf gehen. Also die kooperieren durchaus auch, wenn man es richtig einfädelt, das Falkner jetzt.
Das heißt, die machen das nach, was die Wölfe sonst machen?
Mehr oder weniger, ja, genau. Aber das Traditionelle wirklich, was auch nach wie vor gemacht wird, ist diese Fuchsjagd. Und das darf man sich echt so vorstellen, dass diese kleinen Pferde, Bonny darf man wirklich nicht sagen, die sagen immer Pferd dazu, aber es ist ein kleines Pferd, die stehen auf den Gipfeln von Bergen eigentlich mit einem Falkner und einem Steinadler und scannen nur die Landschaft, diese Berglandschaft, diese extrem kalte mit Eis und Schnee und irgendwo ist dann ein kleiner Fuchs in der Entfernung, ein kleiner Punkt am Horizont zum Sehen und dann lassen sie den Adler drauf und dann jagen sie mit ihrem Pferd den Adler nach, so schnell sie können, den Berg runter, an den anderen Berg wieder rauf und helfen dann den Adler, also sie kürzen eigentlich ab dem Todeskampf eigentlich, darum geht es da, dass man versucht, den abzukürzen aus ethischen Gründen und auch aus Gründen, dass man nicht will, dass der Vogel verletzt wird natürlich. Und je schneller ich meinem Adler helfen kann, desto eher schaffe ich es, dass ich halt keine Verletzungen davontrage. Passiert auch in freier Wildbahn immer wieder, dass sie natürlich von der Beute verletzt werden. Wir haben erst ganz am Anfang eigentlich vom Steinadlerprojekt da, haben wir das auch gehabt, dass wir einen Anruf gekriegt haben, von wegen Lagerimmobilität, also kein GPS-Signal mehr, da muss was passiert sein, aber wir sind dann in die Berge gefahren, das war bei, jetzt fällt mir da, in der Ramsau unten war das, genau, und da haben wir dann den Adler schon verendet gefunden, mit komplett verschwollenen Beinen, also der ist offensichtlich bei der Fuchsjagd, der hat auch noch das Fell vom Fuchs drinnen gehabt, zerbissen worden quasi, war auch ganz blutig vorne, ohne eine Verletzung zu haben, also es war alles vom Fuß verschwollen, heißt, er hat noch gelebt zu der Zeit und ist dann einfach verhungert, verendet dort. Und natürlich, eine Todesursache kommt natürlich vor, aber zeigt er halt einfach, worum es da auch wirklich geht als Greifvogel. Also es geht schon um Leben und Tod, aber für beide.
Das heißt, das ist ein Risiko auch für die Beutegreifer. Den größeren Tieren. Also so eine Maus, nehme ich an, wird am Falken nicht wirklich in Gefahr bringen.
Nein, sie kann dann zwicken, aber viel mehr wird nicht passieren. Nein.
Ja, genau. Einmal nur kurz.
Ja. Ja, genau. Also dieser Todfund von dem Steinadler war für mich wirklich etwas, wo ich das zum ersten Mal so richtig gesehen habe, wie das, weil der hat da, ich sehe es dann ja an den Sender, der hat 10 Tage noch in etwa gelebt, wo er sich nicht mehr kaum bewegt hat. Und das ist schon, wir haben noch lange warten müssen, bis wir in die Berge fahren haben können, war mitten im Winter, ich meine, da kann ich halt auch nicht gleich so hin, hätten wir aber auch nicht wirklich was tun können. Ich meine, ein verletzter Greifvogel in freier Wildbahn, kann man nicht wirklich was tun. Und wir haben ihn dann nicht mehr gefunden, wie schon spät war. Genau.
Wobei das ja leider immer wieder passiert, dass Greifvögel verenden, aber nicht immer nur aus natürlicher Ursache.
Natürliche Ursachen sind sehr gering, ja. Ja, also wir haben sehr viel Kollisionen mit Infrastruktur. Also da geht es um Zug, Auto, irgendwelche Windfarmanlagen natürlich. Auch das ist immer ein großes Thema. Sehr viel Stromschlag auch, also wo sie sich auf die Leitung so setzen, dass sie zwei Dinge berühren, weil sie so groß sind. Genau. Okay. Was dann auch noch dazu kommt, das ist vielleicht ein bisschen eine Nische, ich erzähle es trotzdem, ist, dass sie, wenn sie schmelzen, also wenn sie Kot ablassen, können sie mit diesem Schmelzstrahl Kontakt auf mehrere herstellen und dann einen Stromschlag kriegen, weil das einfach so ein Strom ist, der dann eben drüber geht und das Ganze quasi töten kann.
Schmelzen heißt Kot absetzen.
Genau, ja, der Schmelz, das ist das Weiße und das ist die Schmelzspur quasi, genau. Und das passiert eben bei großen Greifvögeln immer wieder. Wird auch viel gemacht, dass man das eindämmt, so viel wie möglich mit Isolatoren und so weiter. Aber ist definitiv die Haupttodesursache in der heutigen Zeit. Ja. Also ein natürlicher Tod bei einem adulten Vogel ist sehr, sehr selten.
Okay. Was mich jetzt besonders gefreut ist, dass wir über die Kasachstan-Igelhunter in die Mongolei gekommen sind und jetzt über die Adler wieder ins Allendal zurück.
Leider
wollte ich eigentlich halb hin, aber du bist so viel international unterwegs, dass das schwierig fällt. Darum habe ich mich ja entschlossen, dass wir deinen Musikwunsch am Schluss spielen, weil der kommt dann wieder aus Südafrika und dann sind wir wieder nicht im Almtal. Und ich darf aber jetzt gerne nur über das Almtal reden, weil du dort auch mit, sagen wir mal speziell auch mit Adler arbeitest, oder? Vielleicht kannst du uns da drüber nur irgendwas erzählen. Das war super.
Also ich arbeite im Almtal mit den Steinadlern, eigentlich in Österreich mit den Steinadlern. Und wir haben Besenderungen im Nationalpark Kalkalp, Nationalpark Gesäuse, Wildnisgebiet Dürnstein und eben auch, wir haben ein paar Adler direkt da im Tal, also drei Reviere in etwa, wenn man von da, von Scharnstein bis ans Tote Gebirge ans Ende reinfahrt, habe ich drei Nester, die auch jedes Jahr besetzt sind und Jungvögel produzieren.
Okay.
Und denen nehmen wir uns eben auch an. Da geht es jetzt konkret eben um die Besenderung, deswegen habe ich auch da so einen kleinen Sender mitgebracht für jemanden, der sich danach vielleicht anschauen möchte. Die werden eben direkt auf den Vogel montiert. Und die zeichnen wir einerseits auf GPS, also jeder kennt GPS mittlerweile, wo der Vogel ist. Der Zeitstempel natürlich, wann der Vogel wo ist. Und was jetzt ganz wichtig ist, was neu ist und wodurch ich wahrscheinlich auch die Stelle gekriegt habe, die ich jetzt habe, ist, weil ich eine sehr neue Technologie anwende, und zwar die sogenannten Beschleunigungssensoren. Das heißt Accelerometer im Englischen, also Beschleunigungssensor hat jeder von Ihnen, der ein Smartphone oder eine Smartwatch besitzt, vielleicht sind es ein paar, die haben sowas drinnen. Deswegen weiß das Telefon immer die Lage, Porträt und Landschaft. Also ob es Querformat oder Hochformat ist, das weiß das Telefon. Und genau das zeichnen diese Sensoren auf. Und jetzt, wenn ich mir so einen Sender vorstelle und die drei Achsen, X, Y und Z, dann kann ich damit eben genau schauen, was ein Vogel tut. Ich weiß, ob er fliegt, weil dann bewegt sich das Ding von oben nach unten auf einer Achse. Ich weiß, ob er zu Fuß unterwegs ist, weil dann bewegt sich es hin und her. Ich weiß, ob er vielleicht gerade frisst, weil dann kippt das immer nach vorne und das ist so ein rückartiges, so wie eine Pistole. Das ist das Rupfen, was sie dann haben, wenn sie Fleisch fressen. Wenn er jagt, überschlagt sich alles. Also das kann ich jetzt nicht nachmachen, weil da komme ich von meinem Mikrofon weg.
Ja, nein, gut.
Wenn er jagt, überschlagt sich alles und dadurch kann ich dann eben auch feststellen, wo der Vogel jagt, wann er jagt und ob er erfolgreich jagt. Und ohne dass ich sehe.
Genau, und um die erfolgreiche Jagd geht es ja mehr oder weniger.
Und bei mir geht es immer um die erfolgreiche Jagd, weil ich wissen möchte, wie wir Menschen den Greifvogel beeinflussen, über die Mortalität hinaus jetzt sind. Also das ist ja schon das Endstadion. Ich will ja wissen, was davor passiert und wie wir es vielleicht doch schaffen, dass wir uns die Landschaft so teilen, zeitlich vielleicht auch teilen oder räumlich teilen, dass wir möglichst viel Artendiversität erhalten können. Und da ist der Greifvogel ganz entscheidend, weil der ist als Beutegreifer ein Stabilisator vom Ökosystem. Der hält die anderen Tiere gesund quasi, indem er halt filtert beim Jagen. Also er frisst ja die, die schwach sind, verletzt sind, krank sind. Und dadurch hält er immer ein Ökosystem sehr stabil. Also dass wir sie erhalten, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir die Biodiversität erhalten wollen.
Okay. Jetzt gibt es da, ich weiß nicht, was du jetzt fragen willst, aber für mich hat es da wieder 1000 Stichworte gegeben. Zum Beispiel diese, was du gesagt hast, wie man sich die Landschaft teilt. Nicht? Weil auf der einen Seite bist du Paragleiterin, wahrscheinlich auch berufsbedingt, auf der anderen Seite sollten aber die Paragleiter vielleicht nicht dann fliegen, wenn die Adler gerade fliegen. Also gibt es so Konzepte quasi.
Ja, also ich versuche das ein bisschen auszuarbeiten jetzt, weil eine Idee ist natürlich, dass man sich räumlich aufteilt. Dass man einfach sagt, da ist ein Adlerhorst, macht mal einen Puffer rundherum und in der Zeit darf, in dieser Zone darf man gar nicht rein. Ist ein schöner Gedanke, heißt aber auch, dass ich genau wissen muss, wo die Nester sind, sonst macht es keinen Sinn. Und es ist sehr, sehr viel Arbeit, dieses Monitoren, um die Nester jedes Jahr wieder zu finden, weil da muss man stundenlang wandern, genau beobachten, mehrmals beobachten, dass man wirklich draufkommt, wo die sind. Das heißt, eine andere Idee ist, dass man es vielleicht zeitlich sich überlegt. Also, dass man sagt, es gibt gewisse Stunden, wo der Adler besonders oft erfolgreich jagt. Und das ist eine absolute No-Flight-Zone zum Beispiel. Und dann gibt es Stunden, wo der Adler eigentlich eher rastet und verdaut und so weiter. Und wenn ich das nachweisen kann mit Daten, kann ich sagen, das ist jetzt die Zeit, wo es vielleicht kein Problem ist, wenn man jetzt unterwegs ist.
Ist das so einheitlich, dass man das so genau sagen
das
kann?
Das wissen wir noch nicht. Ich denke schon, weil die Vögel natürlich auch ihren Tagesrhythmus haben und das ganz massiv auch davon abhängig ist, vom Rhythmus jetzt wieder der Beutetiere, vom Wetter ist es auch abhängig und vielleicht findet man da Möglichkeiten, dass es einfach besser funktioniert, dass wir uns das besser aufteilen.
Das ist doch dieses Projekt, für das du auch den Startpreis gekriegt hast, das auch weltweit fast oder zumindest über viele Universitäten auch ausgebreitet ist, wo du die Projektleitung hast.
Genau, ja. Also die Idee ist eigentlich, dass wir besendern Steinadler eben, wir besendern auch die Kolkraben da im Tal und ein paar andere Arten Und wenn wir alle diese Daten zusammenschmeißen, also weltweit alle Greifvogelforscher uns zusammentun und diese Daten gemeinsam poolen und auswerten, kann ich natürlich viel mehr dann Aussagen treffen mit von wegen, kann man das generalisieren oder nicht. Ich schaffe es in einem Jahr zwischen 3 und 10 Steinadler zu besendern. Mehr schaffe ich einfach nicht in meinem Team, weil es alles sehr arbeitsintensiv. Da arbeite ich schon einmal viele Jahre, dass ich überhaupt eine Stichprobe zusammenkriege, die ich analysieren kann. Mittlerweile haben wir über 100 im Projekt besendet, weil wir eben gemeinsam arbeiten und diese Daten poolen. Und das habe ich eben ins Leben gerufen. Das nennt sich auch Global Anthropocene Raptor Research Network, also globales im Anthropozän stattfindende Greifvogelprojekt. Mhm, und ja, das ist ein langer Name, ich weiß, ganz kurz. Und da geht es eben genau darum, wir haben mittlerweile einen Pool von über 500 Forschern in dem Projekt, die eben alle diese Daten beitragen und wo wir dann diese großen Fragestellungen wirklich global angehen können.
Da stellt sich für mich die ganz profane Frage, wie fängt man einen Greifvogel und hängt einen Sender um?
Ohne, dass man verblutet quasi. Ja,
gibt es auch viele verschiedene Methoden. Ins Detail kann ich bei den meisten nicht gehen, weil es sind streng geschützte Greifvögel und auch teilweise stark verfolgt noch. Das heißt, ich will nicht unbedingt meine Geheimnisse preistun, wie ich es mache, weil ich nicht möchte, dass diese Information an die falschen Hände gerät. Aber was ich schon verraten kann, ist, dass ich teilweise auch schwindel. Es gibt nämlich eine Zeit, wo der Greifvogel noch nicht fliegen kann, als Baby im Nest. Und das ist da, wo ich zum Beispiel die Steinadler kriege. Also ich steige in die Nester ein. Ja. Und die kriegen den Sender noch, bevor sie fliegen können, weil beim Vogel allgemein ist es ja so, dass er Flüger wird, wenn er ausgewachsen ist. Also das Skelett, der Körper ist voll ausgewachsen, wenn er fliegen anfängt. Es gibt keinen kleinen Vogel, der fliegt quasi, sondern der muss voll ausgewachsen sein, dass er fliegen kann. Und da gibt es dieses Fenster, wo Skelett und Körper voll ausgewachsen ist, aber die Federn noch nicht lang genug. Und diese Phase ist die, wo ich einen Sender perfekt montieren kann. Weil da kann ich maßschneidern, das tue ich ja auch. Also ich nähe das Ding wirklich maßgeschneidert als Rucksack auf diesem Vogel drauf. Also nicht, ich stich nicht den Vogel, sondern nur den Rucksack.
Während du im Nest sitzt?
Während ich im Nest sitze, genau. Also wir steigen da ein und wir schneidern und passen das wirklich perfekt auf das Skelett von diesem speziellen Vogel an. Dann wachsen seine Federn nach wie vor weiter natürlich und dann fliegt er aus damit.
Das heißt, am Schluss sieht man das Ding gar nicht mehr, weil Federn drüber sind? Oder?
Das Ding sieht man kaum noch. Also das Solarpanel, ich baue das immer so hoch, dass es gerade drüber steht, dass es schön ladet. Also ja. Das ist ja eine Batterie drinnen und die wird solar aufgeladen. Ja. Und die Höhe passe ich daran an, wie das Gefieder aufgebaut ist eben vom Vogel. Da kommt jetzt wieder das Design rein. Mhm. Und der Rest verschwindet komplett in die Federn, genau.
Genau, darf ich das nochmal geschwind?
Ja, bitte gern.
Das ist jetzt der Vorteil, wo die Gäste haben. So schaut das aus. Und wie wir geredet haben, hat sie gesagt, weil sie ja vom Industrial Design gekommen ist, das ist super fesch. Also designermäßig, super fesch.
Funktional.
Aerodynamisch wahrscheinlich.
Genau, es ist funktional. Schön, das kann man diskutieren. Aber es ist sehr funktional. Es tut genau das, was es machen soll.
Also für die Hörer, es ist ein Kastel, das ungefähr 2,5 Zentimeter breit, etwa 5 Zentimeter lang und vielleicht 2 Zentimeter hoch ist.
Genau. Ja. Und vorne ein bisschen abgeflacht, weil das eben die Aerodynamik. Und das war's.
Und mit was wird das festgemacht?
Teflon, das ist ein Material, das stammt aus der Raumfahrt. Das ist ein sehr.
Das ist aus den Pfannen.
Genau, ja. Also Teflon Ribbon, das heißt, das ist eigentlich der Teflon-Schlauch. Und das hat die tollen Eigenschaften, dass es hitze- und wasserbeständig ist, UV-beständig. Das heißt, es verändert sich nicht, wenn es heiß wird, wenn es kalt wird. Die Elastizität bleibt immer dieselbe und genau das brauche ich ja auch. Weil Greifvögel baden extrem gern, das heißt, die sind öfter mal nass und die kann nicht haben, dass da irgendwas eingeht, zum Beispiel über die Zeit, weil ich möchte, dass das wirklich stabil und komfortabel vor allem am Vogel drauf ist. Es wird eben nicht steif mit der Zeit, es bleibt immer weich. Also es ist ein ganz teures Material auch, aber ein sehr, sehr gutes Material, was dafür einfach am besten geeignet ist.
Okay, und jetzt wollte ich nur was sagen, ich will zwar nicht schon wieder wegfahren, aber erfahren, aber du hast gesagt, es gibt einen definitiven Unterschied zwischen Adler in Österreich und Adler in der Mongolei, weil die in der Mongolei fürchten die Menschen nicht quasi, genau. Oder? Und das ist nur, weil sie bei uns so gejagt worden sind.
Genau, ja. Okay. Also man muss sich jetzt schon denken, so ein Steinadler lebt ungefähr 30 Jahre und wenn er jetzt, die Verfolgung illegal gibt es immer noch, im kleineren Rahmen, aber es gibt es noch. Aber in der Vergangenheit sind sie ja massiv bejagt worden, die Steinadler, auch bei uns im Alpenraum. Und nur die scheuesten haben überlebt. Und deswegen sind ihre Nester auch wirklich, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen jemals einen Adlerhorst gesehen haben, aber man muss wirklich hoch hinauf und sehr versteckt in diese Wände rein, um den zu finden. Das machen sie aber nicht freiwillig, dass sie da oben sind, weil alles, was sie fangen, müssen sie da ja auch rauftragen. Und das ist ja energetisch total aufwendig. aufwendig, das so hoch raufzuschleppen. Das heißt, wenn er dürfte, wäre er auch im Flachland. Und genau das sehen wir eben in der Mongolei. Also die sind dort nicht in den Bergen, wirklich in den Gipfeln drinnen, wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern es sind in den Hügeln hinter den Dörfern und brüten dort. Ich habe in der Mongolei beim Nester-Einsteigen kein einziges Mal ein Seil gebraucht. Und nicht, weil ich jetzt so gut bin im Klettern, überhaupt nicht, sondern einfach nur, weil die halt so exponiert sind, einfach frei sind. Und da geht man quasi rein und kommt zu den Jungen. Und bei uns muss ich teilweise überhaupt mit professionellen Leuten, mit Bergrettung zum Beispiel, arbeiten, weil meine eigenen Kenntnisse nicht ausreichen, dass ihr sicher in diese Nester einsteigen könnt.
Okay, das ist quasi eine typische Auswirkung von uns Menschen. Ja. Genau. So, und eine andere Auswirkung von uns Menschen ist, dass wir original vielleicht nur 5 Minuten Zeit haben, dass du das erzählst, was du unbedingt nur erzählen willst, weil außer mir horchen keine Musik, dann haben wir nur 7 Minuten Zeit. Aber vielleicht, du arbeitest mit was anderem auch noch an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle.
Du, ja, ich arbeite sehr vielfältig. Mir geht es immer um Beutegreifer und um Aasfresser auch. Und von denen haben wir heute eigentlich noch gar nichts geredet. Eben. Weil, also Greifvögel, vorher habe ich es kurz angesprochen, die sind alle mit Jagd und das lebende Beutetier. Also die jagen wirklich sich selbst das Futter. Aber es gibt auch Greifvögel, die reine Aasfresser sind, die Geier. Fallen da rein. Und die sind ganz, ganz wichtig im Ökosystem. Das sind immer die Gesundheitspolizei, sagt man so schön. Bei uns in Europa haben wir sie eigentlich nicht mehr. Wiederum, Mensch hat es mehr oder weniger ausgerottet. Es gibt noch so ganz kleine Restbestände, aber nicht mehr. Mhm. Und die Funktion, ökologisch gesehen, haben jetzt eigentlich die Kolkraben erfüllt. Und von denen haben wir sehr viele im Almtal.
Genau.
Und das war auch einer der Gründe, warum ich ins Almtal gekommen bin, weil Thomas Bugnier ist ja ein Kognitionsbiologe. Also der arbeitet vor allem am der Intelligenz der Kolkraben und macht sehr viel experimentelle Arbeiten, wo es halt darum geht, diese Lernexperimente, also Puzzle lösen und irgendwelche Boxen, wo sie dann halt Futter finden müssen und verschiedene Öffnungsmechanismen testen müssen.
Und zum Thomas also, möchte ich auch noch sagen, das ist der das Buch über die Raben geschrieben hat und das war dann auch noch Wissenschaftsbuch des Jahres, glaube ich.
Letzten Jahres, genau.
Ja,
genau.
Okay,
aber und über ihn bin ich dann eigentlich auch daher gekommen, weil er jemanden gesucht hat, der eher in die ökologische Funktion jetzt von Kolkraben arbeitet. Er hat ja sehr große Population da, groß im Hinblick auf farbmarkiert, also viele Individuen, über 50% sind farbmarkiert, die können wir individuell auseinanderhalten an den Fußringen und über 200 haben einen GPS-Sender und keiner da jetzt vor Ort hat die Kompetenzen gehabt, das auszuwerten, weil das sind einfach ganz andere statistische Methoden und das sind Dinge, die ich einfach sehr gut kann, die habe ich mir eben auch angeeignet über die Zeit und so bin ich in das reingerutscht eigentlich. Ja, also ich komme mehr aus der Ökologie, also vorher hast du mich als Verhaltensbiologin bezeichnet, ich bin eigentlich Verhaltensökologin, ist jetzt eine kleine i-Tüpfelreiterei, ist mir schon klar, aber die Ökologie, da geht es halt eher um diese Populationsdynamik und um die Funktion im Ökosystem und in der Verhaltensbiologie geht es eher jetzt um Verhaltensmechanismen und wie die Tiere sich eben verhalten. Und meine Sparte ist die Verbindung zwischen den beiden, wie das Verhalten sich auf die Population auswirkt. Und so habe ich eben auch diese Brücke ein bisschen da jetzt am Konrad-Lorenz-Forschungsinstitut für mich aufbauen können, dass wir eben die wirklichen Verhaltensbiologen haben, die Ökologen von meiner Seite her jetzt kommen und wir diese Brücke bauen können. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn man zeigen kann, wie Verhalten Population beeinflusst.
Was ich noch gern wissen würde, ist, wie können wir als Nicht-Biologen die Greifvögel und Eulen zum Beispiel da im Almtal unterstützen.
Apropos Eulen, da haben wir auch noch nichts gesagt.
Ich weiß.
Ja. Aber dass wir nicht fertig werden, haben wir eh
gewusst. Das haben wir
das
relativ
bald gewusst. Das hat Tradition.
Ja, das haben wir relativ bald gewusst. Wie kann man sie unterstützen? Das eine ist, bitte nicht mit Gift arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte kein Rattengift und Mäusegift, weil diese halbtoten Ratten und Mäuse werden von den Greifvögeln gefressen. Und ich weiß, es ist sehr frustrierend, wenn man Ratten- oder Mäuseplage hat. Ich habe selber eine kleine Farm und ich kenne das. Aber wenn die so halbtot herumlaufen, dann sind sie natürlich genau das, wofür der Greifvogel da ist. Die Schwachen, die Kranken aus dem System nehmen und dann akkumuliert sich das Gift und sie sterben dran. Also das ist auch eine von den großen Todesursachen heute. Und wenn man das nicht tut, ist schon ein großer Schritt passiert. Das nächste sind Nisthilfen. Also Nistkästen gibt es für viele verschiedene Arten, kann man mittlerweile auch im Internet einfach kaufen, braucht man ja mal selber bauen, macht aber Spaß, sie selber zu bauen. Die aufhängen, Turmfalken nehmen Nistkästen an, Eulen nehmen Nistkästen an, also sowohl der Waldkauz als auch die Waldeule gehen.
Gibt es da Unterstützung von der Konrad-Lorenz-Station, irgendeine Broschüre, wo man das nachlesen kann?
Noch nicht in der Form, aber wir haben ein großes Biodiversitätsprojekt jetzt im Almtal laufen, wo es eben um die Unterstützung der Biodiversität geht. Und das hat letztes Jahr jetzt begonnen und vor allem, es wird jetzt ja konkret jetzt eigentlich das neue Konrad-Lorenz Open Science Center gebaut. Da geht es eben um die offene Wissenschaft und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Und da haben wir jetzt eben die Möglichkeit, dass wir genau unsere Forschungsergebnisse wirklich noch mehr nach außen tragen und noch mehr eben einfach die breite Bevölkerung unterstützen in dem, was wir hoffentlich alle wollen, nämlich die Erhaltung der Natur. Und das ist jetzt gerade alles im Umbruch und wird jetzt gerade alles organisiert und gebaut. Also es kommt auch ein neues Gebäude direkt im Cumberland-Wildpark. Und da haben wir dann noch mehr Möglichkeiten, dass wir es wirklich nach außen tragen und hoffentlich gemeinsam eben am Strang ziehen.
Das ist dann ein Gebäude, wo man hingehen kann und sich informieren?
Das ist ein Teil davon. Dann wird es auch, es wird Workshops geben natürlich. Es wird sehr viel auch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und es gibt dann eben auch die Möglichkeit, dass man selbst Projekte einreicht. Wenn man sagt, ein Aniskastenprojekt zum Beispiel interessiert uns. Und da können wir dann den Raum dafür schaffen, dass das auch betreut gemacht werden kann, zum Beispiel.
Wann wird das fertig?
Das weiß ich noch nicht so genau. Es heißt Jahresbeginn nächstes Jahr. Wir werden sehen. Bis jetzt waren wir immer sehr überrascht, wie schnell Oberösterreich Dinge umsetzt. Und hoffentlich bleibt es dabei.
Okay.
Dann werden wir auch noch schnell ein Ding umsetzen, weil wir sind in der letzten Minuten. Was willst du uns noch sagen?
Was will ich euch noch sagen? Ich möchte euch noch sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich da angesprochen worden bin. Ich bin ja frisch zugereist, also nicht lang einsässig, haben auch noch nicht so den Anschluss gefunden, weil wir genau in Corona umgezogen sind, haben aber das Almtal immer als sehr willkommen kennengelernt. Wir haben unglaublich nette Nachbarn. Und finde es einfach total schön, dass ich jetzt auch das Bartelhaus da kennenlernen habe dürfen.
Ja, wir finden das auch extrem schön.
Ja, das freut mich auch, dass du das kennengelernt hast. Da sage ich gleich noch was im eigenen Sinne. Am 27. April wird das Bartelhaus mit der neuen Jahresausstellung eröffnet. Um 14 Uhr für alle, die Interesse haben. Samstag, 27. April, 14 Uhr.
Genau, und wenn das so funktioniert, wie wir es möchten, dann wird das auch live im Radio übertragen. Die Ausstellungseröffnung, aber... ganz sicher bin ich noch nicht. Die technischen Voraussetzungen, an denen wird noch gearbeitet. Ich sage auf alle Fälle herzlichen Dank, Petra, dass du zu uns gekommen bist. Es gibt noch tausend interessante Geschichten, die wir im Vorgespräch nicht behandeln haben können und die sich jetzt nicht ausgängen, aber vielleicht besuchst du uns ja wieder mal. Herzlichen Dank ans Publikum, das gekommen ist. Und da werden wir der Petra ihre Lieblingsmusik spielen, die dann wieder aus Südafrika kommt. Könnt sich ja ihr überlegen, was sie fragen wollt. Das ist nämlich euch ein Vorteil gegenüber den Hörerinnen und Hörern vom Radio. Also an alle herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Petra. Also gut, und wir hören jetzt quasi aus Südafrika, geht Petra, sag selber, und du weißt das am besten.
Jeremy Loops, das ist ein bekannter Künstler aus Südafrika mit einem Lied, das nennt sich Down South, also da geht es um den Süden und da geht es um Kapstadt.
Okay, da haben sie kein Wasser, oder?
Wohl, jetzt wieder. Die Wasserkrise ist schon relativ lang vorbei. Wir haben sie damals miterlebt. Das war sehr hart. Aber Südafrika hat einen sehr beeindruckt mit dem Zusammenhalt der Menschen. Und die haben alle wirklich sich an die Vorschriften gehalten. Und wir haben das abwenden können, die Wasserkrise.
Okay, schon wieder Thema. Aber jetzt spielen wir mit Jeremy Loops. Und wir schauen dann alle drinnen und raus.
Das weiß ich nicht.
When I said that I would call you, squeeze you a little bit of love, I didn't want to, but it's good to see you. Tell me how you doing. I didn't want to leave you down south. When I said that I would call you, squeeze you a little bit of love, I didn't want to. Anyway, and in the light of day, pretending to know this. And everything she wore, I didn't show this. And in the light of day, I didn't know you. But I wanted you to stay, and I didn't want to go. I wouldn't take it away from you. No, no, I didn't want to leave you down south when I said that I would hold you, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Tell me how you're doing. I didn't want to.
Hearing eyes, you're seeing it all clear. You seem to be surprised. Remember how we say someday we'll set sail. It took me so much to get to where we are. And right now you are slowing me down, down, slowing me down, down. Trying to get up, you're supposed to hold me down. It's different, ambiguous, it may seem. The light shines in the dark. I couldn't see in the light of day. Everything we dream, I didn't know this. It's how you react, it's a kill dream.
And everything she was. In disguise, I've been dying to wake up and fight. I've been low, and in the light of day with open eyes, and in the time it takes to decide that I wanted you.